Einen schönen guten Abend. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Thema heute Abend, ich habe es genannt, Königin Malika. Das ist der Hintergrund. Wir unterhalten uns ja oft über Dharma-Themen. Das ist unser Geschäft hier. Und oft mache ich das anhand von Lehrreden des Erwachten oder abstrakt sozusagen über begriffliche Darlegungen. Und ich will es heute mal versuchen in der Kombination mit einer Lebensgeschichte. Denn man kann ja auch Dharma-Themen anhand von konkreten, in dem Fall historischen Personen darstellen. Und eine dieser bekannten historischen Personen war Königin Malika. Und da der Buddha Dhamma sehr männerdominiert ist oder oft männerdominiert ist, habe ich heute ein Frauenschicksal sozusagen herausgesucht. Und da will ich im Zusammenhang mit dieser Person ein paar zentrale Lehrreden besprechen, beziehungsweise Themen, über die wir uns früher schon unterhalten konnten. Wenn man die Überlieferungen liest, wenn man die alten Texte liest, dann wird man feststellen, dass zwei Namen, nämlich König Parsenidhi und Königin Malika, sehr häufig vorkommen. Das ist das damalige Herrscherpaar im Königreich Kosala, wo der Buddha sehr häufig gelehrt hat. Wir lesen ja immer wieder von der Stadt Savatthi, das ist die Hauptstadt dieses Reiches, wo also nicht nur dieses Königspaar residierte, sondern wo der Buddha auch eines seiner Hauptklöster hatte und wo er 24 Regenzeiten hintereinander gelebt und gelehrt hat. Deshalb ist das von zentraler Bedeutung. Politisch gesehen kann man sagen, dass der Buddha ein Untertan dieses Königs war, denn er lebte in diesem Königreich, ist da geboren und es waren sozusagen die politischen Chefs. Aber tatsächlich haben beide als Ehepaar den Buddha als ihren Lehrer anerkannt und hatten lebenslang dann Kontakte mit ihm und haben viel von ihm gelernt. Und ich will das aus der Perspektive dieser Malika heute mal darstellen. Und das erste Stichwort, das ich mir aufgeschrieben habe, war märchenhafter Aufstieg. Man muss wissen, dass Malika als Mädchen in einer Blumenbinderfamilie geboren wurde, also von der Kaste gesehen damals sehr niedrig. Und trotzdem war sie da schon in einer Art gehobene Position, denn sie war die Tochter des, wir würden heute sagen, Gildemeisters oder Vorsitzenden der Zunft oder wie auch immer. Und wie die Tradition das gerne hat, Malika war sehr schön, ich sage nachher aber noch was anderes dazu, und das scheint wirklich gestimmt zu haben von einer großen inneren Reinheit. Und eines Tages, heißt es, ist sie mit ein paar Freundinnen unterwegs zu den Blumengärten, wo der Vater sozusagen die Blumen für die Girlanden angebaut hat. Und die Mädels hatten was zu essen mit. Ja, Reis und Krütze heißt es da, also wollten ein Picknick machen. Und unterwegs begegnet diese Gruppe von Mädchen einer Gruppe von Mönchen. Und Malika, wie sie die sieht, ganz spontan sagt, wollt ihr das Essen, das wir haben, wollt ihr das haben? Dürfen wir euch das in eure Schale geben? Und das tut sie auch. Und genauer gesagt, sie gibt es in die Schale des Anführers dieser Gruppe. Und wie sie das tut, empfindet sie eine große innere Freude, eine große Genugtuung. Und jetzt muss man wissen, dass in dieser Begegnung niemand anders da eine Rolle spielt als der Buddha. Also es war der Buddha selbst, dem sie das da in die Hand geschüttet hat. Und der Buddha lächelt dabei, als das geschieht. Und jetzt heißt es in den alten Texten, als sie der Meister anschaute, zeigte er ein Lächeln. Da dachte der ehrwürdige Ananda, der mitgegangen ist, was ist wohl der Grund, dass der Vollendete lächelt? Und er fragte den Erhabenen. Und darauf erwiderte ihm der Meister, Ananda, dieses Mädchen wird durch die Frucht dieser Spende noch heute die erste Gemahlin des Königs von Kosala werden. So, was ist da angesprochen, um jetzt nicht nur in der Story zu bleiben? Hier ist angesprochen das, was der Buddha immer mit diesen karmischen Zusammenhängen, den karmischen Verflechtungen im Leben darstellt. Und zwar ganz speziell bezogen auf diese Haltung der Gebefreudigkeit, der Großherzigkeit, der Intention, teilen zu wollen von dem, was man hat. Mit dem Ergebnis, das ist ja, was hinter dieser karmischen Gesetzmäßigkeit steht, wer gibt, bekommt, wer sozusagen Fülle in die Welt hineinbringt, erlebt Fülle. Das ist das eine. Und das zweite ist, worauf der Buddha auch immer mal hinweist, dass es Lebenssituationen gibt, wo bestimmte karmische Stränge einfach zusammenkommen und sich kulminieren. Also wo dann aus einer scheinbar kleinen Ursache eine große Wirkung entsteht. Und das ist ja dafür so ein Beispiel. Und noch sozusagen in Klammern angemerkt, der Hinweis darauf, dass der Buddha in der Lage war, anders als wir Normalmenschen, diese karmischen Zusammenhänge unmittelbar zu sehen. Und deshalb konnte er aus seinem weisheitlichen Blick diese Prognose wagen, diese kleine Malika, nicht, die gerade mal 16 Jahre alt war zu dieser Zeit, diese kleine Malika, die wird heute noch Königin. So, gleichzeitig passiert etwas anderes. Der König Pasenadi, der schon auf dem Thron sitzt, hatte gerade eine kriegerische Auseinandersetzung mit dem Nachbarstaat Magadha. Da war der König Ajatasattu an der Macht und die haben sich natürlich, wie sich das gehört, immer mal gekabbelt. Und Pasenadi hat diese Schlacht verloren und entsprechend geknickt, depressiv und niedergeschlagen hat er sich auf den Heimweg nach Savatthi gemacht. Und wie er mit seinem Tross dann in die Stadt einreitet oder in den Feldern, im Umfeld der Anlang, hört er eine weibliche Stimme singen. Das ist Malika, die auf dem Weg war. Und er reitet dahin, weil ihn das irgendwie innerlich berührt. Und dann fängt sofort Hollywood an, so ungefähr. Ja, das ist wie Hollywood. Ja. Hollywood, ja. Damals schon. Ja, das, was man so Liebe auf den ersten Blick nennt. Er fragt dann, ja, wie ist das? Bist du verheiratet? Nein. Dann gehen wir gleich zu deinen Eltern. Ja. Und da sind die dahin. Und stellt euch vor, die Tochter eines Gildemeisters bringt so einen König heim. Da kann kein Vater und kann keine Mutter Nein sagen. Jawohl, hier ist sie. Und am selben Abend, so heißt es, ist Malika noch ins Schloss, also in den Palast gebracht worden und wurde die Hauptfrau von König Pasenadi. So, das ist die äußere Story. Aber was passiert, wenn man die Geschichte von außen betrachtet, ist da ein Aufstieg aus einer niederen Kaste in eine sozial höhere Kaste. Das ist eine der beiden tief verändernden Vorgänge im Leben von Malika. Aber viel wichtiger, das können wir uns vorstellen, ist die Tatsache, dass sie an diesem Tag nicht nur ihren König kennengelernt hat, sondern mit dem Buddha in Kontakt gekommen ist. Das heißt, mit einer spirituellen Tradition, mit einer spirituellen Lehre in Kontakt gekommen ist, die für ihre Zukunft natürlich noch viel bedeutender war als jetzt diese Zweierbeziehung. Und tatsächlich ist es so, dass sie aus einer Dharma-Ferne nun in eine unmittelbare Nähe zum Dharma gekommen ist, und dieser Erstkontakt dazu geführt hat, dass sie, wie auch später ihr Mann, zeitlebens Kontakt zu dem Buddha hatten. Und weil der ja oft und oft und oft vor Ort war, haben sie immer die Gelegenheit genutzt, auch mit dem Erwachten über verschiedene existenzielle Fragen zu sprechen und von ihm auch die Belehrungen zu bekommen. Das ist sozusagen die Rahmenerzählung. Und dazu will ich jetzt ein paar ausgewählte Sutten euch vortragen, in dem die eine oder andere Episode aus der Begegnung dieser Menschen deutlich wird. Ich fange an mit einer der zentralen Sutten in diesem Zusammenhang, die heißt die Königin Malika. Einst weilte der Erhabene im Cetahain bei Savatthi im Kloster des Anathapindika. Da nun begab sich Königin Malika dorthin, wo der Erhabene weilte. Dort angelangt, begrüßte sie den Erhabenen ehrerbietig und setzte sich zur Seite nieder. Seitwärts sitzend sprach nun die Königin Malika zum Erhabenen also: Was ist wohl, o Herr, die Ursache? Was ist der Grund, dass eine Frau unschön ist, von unschöner Gestalt, übel aussieht, dabei arm und dürftig ist, ohne Vermögen und ohne Macht? Hier wird nach drei Lebenstatsachen gefragt, die ich jetzt gleich näher erläutern will. Drei Tatsachen der Existenz werden hier angesprochen. Ich will nur in Klammern anfügen, dass Malika eine Frage stellt. Das klingt jetzt erstmal banal, das machen wir häufig. Ich betone es trotzdem, weil der Buddha immer wieder gelobt hat, sozusagen empfohlen hat, Fragen zu stellen. Weil ohne Fragen des Geistes, der etwas wissen will, der irgendwo eindringen will, kann kein Wissen, keine Erkenntnis entstehen. Die entscheidende Frage, die hier drinsteckt, ist es: Warum ist das so? Nicht? Viele Menschen interessieren sich nur für die Erscheinungen, mit denen sie zu tun haben, und bleiben deshalb auf der Ebene der Erscheinung. Und hier wird deutlich, worum es wirklich geht, zu fragen, woher kommen diese Erscheinungen? Warum taucht es auf? Nicht nur zur Kenntnis nehmen, was ist, sondern sich immer die Frage zu stellen, warum sind die Dinge so, wie sie sind? Und offensichtlich hat Malika in Bezug auf ihre eigene Person, hat sie jetzt ein bestimmtes Thema auf der Pfanne. Sie will wissen, als Frau will sie wissen, warum ist eine Frau unschön? Warum kann es sein, dass sie arm ist, nichts drauf hat? Und warum kann es sein, dass sie ohne Fähigkeiten, ohne Macht, ohne Einfluss ist? Drei Fragen, die man sich vielleicht auch stellen kann. Sie geht also von ihrer eigenen Erlebenssituation aus. Das machen wir alle, mehr oder weniger, dass wir aus unserem täglichen Erleben unsere Fragen in Bezug auf die Existenz stellen. Und sie hat ja gerade erlebt, dass sie aus einer relativ niederen Kaste einen sozialen Aufstieg gemacht hat. Dass sie plötzlich ja sich in Reichtum befindet, wo sie vorher gar nicht von träumen konnte und jetzt auch gesellschaftlichen Einfluss hat. Und da fragt sie natürlich, wo kommt das her? Warum ist das so? Sie fragt also nach karmischen Zusammenhängen, ohne dass das Wort selbst fällt. Es müssen ja nicht immer sozusagen die philosophischen Begriffe dafür verwendet werden, aber die Sache ist klar. Und ich habe jetzt nur mal diese drei Eigenschaften genannt, die es aber in ganz unterschiedlichen Kombinationen geben kann. Ich sage aber noch was dazu. So, also wie kommt es, dass jemand nicht schön ist, arm ist und einflusslos ist? Der Buddha gibt die Antwort. Da ist Malika eine Frau jähzornig und äußerst erregbar. Wenn man ihr auch nur das Geringste sagt, wird sie ärgerlich, gerät in Zorn und Wut, ist eigensinnig, legt Verstimmung, Groll und Misstrauen an den Tag. Erste Antwort. Also der Buddha nennt Ursachen und Gründe für bestimmte Erscheinungen. Interessant ist, dass er nie äußere Bedingungen nennt, sondern immer Verhaltensweisen nennt, immer innere Einstellungen, ja, Motive nennt, psychische Dispositionen, etwas zu tun oder zu lassen. Also keine äußere Konstellation, sondern was in der Psyche der Menschen los ist, das macht er verantwortlich für das, was sich im Außen tut. Und hier ist konkret die erste Frage nach Schönheit. Jeder hat ja ein Aussehen, das ist ja ein Aspekt unserer körperlichen Erscheinung. Das ist ja eine Art von ja, Ich-Repräsentation, zu empfinden und sehen wir uns ja. Und da sagt er, bei mangelnder Schönheit ist die Ursache die verschiedenen Hassensformen. Wir sagen ja sogar, Hass macht hässlich. Nicht? Das braucht man sich ja nur mal vorm Spiegel selbst zu demonstrieren, wie man aussieht, wenn man voller Zorn, voller Wut ist. Ja, man kennt sich vielleicht gar nicht mehr. Das soll ich sein. Ja? Und man braucht sich nur vorstellen, wenn diese Haltungen gepflegt werden, sie zu unserem Grundstandard gehören, wir so sind, dass sich unser Äußeres entsprechend unserem Inneren auch entwickelt. Mit anderen Worten, da wo innere Disharmonie ist, wo innere Zwist ist, wo inneres Aufbrausen ist, kann der Körper im Grunde nichts anderes machen, als das zu manifestieren. Der Körper ist ein Spiegel unserer Psyche. Das weiß mittlerweile ja oder schon lange auch die psychosomatische Medizin, die genau diese Zusammenhänge untersucht. Zweite Antwort. Weder Asketen noch Priestern spendet sie etwas, weder Speise noch Trank, Kleidung, Wagen, Blumen, Balsam und das Nötige an Lagerstatt, Wohnung und Beleuchtung. Hier wird ein zweiter Aspekt menschlicher Psyche genannt mit negativen Auswirkungen. Das ist das, was hier Geiz genannt wird. Also Geiz als Ursache für Bedürftigkeit, für Mangel, für Not, für Armut. Oder anders gesagt, die Eigenschaft des Klammerns, des Festhaltens, des Nicht-Hergeben-Wollens, des Nicht-Gewährens, ist die Ursache dafür, dass die Welt auch nicht gewährt. Also ihr merkt immer den Zusammenhang von innen und außen, die beide im Grunde gar nichts Getrenntes sind, sondern sich nur wechselseitig spiegeln. Und hier wird an einem konkreten Beispiel gesagt, wer eine nicht gewährende Haltung hat, wer immer nur so macht, her damit und festhalten, der wird im sogenannten Außen nur eine Welt erleben, die auch alles hat, aber alles festhält, sozusagen uns getrennt hält von den Dingen, die wir möchten. Drittes Beispiel, sie ist neidisch gesinnt, beneidet die anderen um das, was ihnen an Geschenken, Hochschätzung, Achtung, Ehre, Verehrung und so weiter zuteil wird. Sie ist eifersüchtig und missgünstig. Das ist so eine Variante, so eine kleinere oder größere Schwester von Geiz. Geiz heißt ja, ich habe was und ihr sollt es nicht kriegen. Und Missgunst heißt, ihr habt was, aber warum ihr? Eigentlich müsste das doch mir gehören. Ja? Es trifft immer die Falschen, die es gar nicht brauchen, die es gar nicht nötig haben, die es gar nicht verdient haben, die haben es. Ja, während ich, der es verdient hat und braucht und zu dem es gut passen würde, der hat es nicht. So was steht hinter dieser geistigen Haltung von Missgunst? Ja? Man möchte Menschen, die etwas besitzen, getrennt sehen von dem. Ja? Man möchte Abstand haben zwischen den beiden. Und das wirkt sich, sagt der Erwachte, karmisch aus auf die eigene Lebenssituation, weil man dann selbst Abstand nimmt von dem, was man eigentlich gerne hätte. Das kann was Materielles sein, ja, aber noch mehr geht es um Fähigkeiten. Nicht? Wenn ich anerkenne, dass jemand anderes etwas besser kann als ich, ist das die beste Voraussetzung dafür, dass ich mich anstrenge, sage, so will ich auch werden. Also ich übernehme das als Vorbild, eifere dem nach und kann auf diesem Wege dazu kommen, dass ich diese Eigenschaften auch gewinne. Aber wenn ich ihm diese oder ihr diese Eigenschaft nicht gönne, ach, das ist alles nur Bluff und in Wirklichkeit weiß der gar nichts und kann die gar nichts, dann setzt man den die andere herab und hat damit auch gar nicht die Motivation, da selbst hineinzuwachsen. Und ohne dass man es versieht, ja, trennt man sich selbst von den Eigenschaften, die einem selbst sehr gut täten. Und jetzt gibt es noch eine Art Resümee. Als weitere Antwort des Erwachten. Sollte sie nun nach dem Tode zu dieser Welt zurückkehren, so wird sie, wo auch immer sie wiedergeboren wird, hässlich sein, von unschöner Gestalt, gar übel aussehen und sie wird arm und dürftig sein, ohne Vermögen und Macht. Es klingt zunächst nur mal wie so eine Wiederholung und Zusammenfassung dessen, was vorher gesagt worden ist, aber es steckt noch eine andere Dimension drin, mit der der Europäer normalerweise gar nicht rechnet, nämlich die Dimension, dass es nach dem Leben in irgendeiner Weise weitergeht, sozusagen das Licht nicht ausgeht, sondern der karmische Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung sich nach dem Tode fortsetzt und diese Mechanismen, die der Erwachte da aufzeigt, entweder nach dem Tode in Erscheinung treten oder, wenn man irgendwann wieder als Mensch wiedergeboren wird, dann zutage treten. Und das ist ja immer dasselbe, dass der Buddha erst Zusammenhänge erklärt und dann versucht, diese Zusammenhänge sozusagen auszuweiten, dass man das Ganze sieht, dass man nicht nur diese kleinen, kleinen Zusammenhänge sieht, sondern einen Blick für das große Ganze dieser Existenz erwirbt. Jetzt kürze ich insofern, als ich nicht die ganze Lehrrede wiederhole, jetzt kommen alle Möglichkeiten der Kombination. Denn die eine Variante ist, dass statt dieser negativen Eigenschaften natürlich auch positive Eigenschaften entwickelt werden können. Man kann sanftmütig und geduldig sein mit den positiven Auswirkungen, dass somatisch, körperlich gesehen, der Körper in Harmonie kommt, innere Ausgeglichenheit zu äußerer Ausgeglichenheit kommt und dadurch so etwas wie Schönheit, ästhetischer Anblick entsteht. Man kann Gebefreudigkeit, Großzügigkeit entwickeln mit dem Ergebnis, dass die sogenannte Welt, die ja nur ein Spiegel ist, uns den Spiegel vorhält, der Großzügigkeit und Fülle zurückgibt. Und last not least, dass man die Eigenschaften des Gönnens, nicht der Mitfreude entfaltet, mit dem Ergebnis, dass all die guten Eigenschaften, die man zunächst nur in seiner äußeren Umgebung sieht, gleichsam überschwappen, abfärben und man dann selbst diese Eigenschaften erwerben kann. Und dann lasse ich auch beiseite die vielen Kombinationsmöglichkeiten. Eine gute Eigenschaft und zwei schlechte oder zwei gute. Ich verwirre mich eher, wenn ich das versuche, mathematisch aufzudröseln, weil es natürlich viele Kombinationsmöglichkeiten gibt von Eigenschaften. Und hier sind ja nur drei Eigenschaften gemeint. Und unser Herz hat tausend davon. Da kann man sich vorstellen, warum die Menschen so verschieden sind. So, und das hat Mallika erst einmal gehört. Und dann zieht sie für sich selbst einen Schluss, der ist ganz interessant. Sie sagt nämlich, nach diesen Worten sprach die Königin Mallika zum Erhabenen also, wenn ich nun, Herr, in früherer Geburt jähzornig und äußerst erregbar war, wenn man nur das Geringste sagte, ärgerlich wurde, in Zorn und Wut geriet, eigensinnig war, Verstimmung, Groll und Misstrauen an den Tag legte, so bin ich eben jetzt, o Herr, hässlich von unschöner Gestalt, sehe gar übel aus. Das ist etwas, was selten passiert, dass Menschen Schlussfolgerungen von spirituellen Lehren auf sich ziehen. Wenn das so ist, wie sieht denn das dann bei mir aus? Also nicht abstrakt, sondern was habe ich damit zu tun? Und Mallika sagte, wenn das so ist, ja, dann muss ich früher kein Lamm gewesen sein. Denn ich sehe nicht wirklich so aus, wie ich bin. Vielleicht erinnert ihr euch, dass ich am Anfang gesagt habe, es sei sehr schön gewesen. Aber ist das die Tradition? Ja, die Königinnen müssen schön sein. Aber offensichtlich war sie nicht so schön. Sie hatte andere Qualitäten. Da sagt sie, ja, wenn das so war, dann war ich kein Lamm. Dann muss ich doch früher diese negativen Eigenschaften gehabt haben, die sich jetzt in meiner Körperlichkeit auch negativ zeigen. Aber umgekehrt kann sie auch sagen, dann muss ich irgendwann früher auch großzügig gewesen sein, sonst würde ich jetzt nicht in der Fülle leben, die mir zur Verfügung steht an dem Königshof. Und ich muss auch wenig neidisch und missgünstig gewesen sein, sonst wäre ich nicht in eine Lage gekommen, diese ja, Qualitäten einer Herrscherin, die Einfluss und Macht und Fähigkeiten hat, auf mich zu nehmen oder in diese Rolle überhaupt hineinzuwachsen. Das ist die erste Konsequenz, die sie zieht. Aber sie zieht auch noch eine zweite Konsequenz. Es gibt, fährt sie fort, In diesem königlichen Haushalt adlige Jungfrauen, Brahmanenjungfrauen und Bürgermädchen, über die ich als Königin gebiete. Von heute ab, o Herr, will ich nun sanftmütig und geduldig sein. Wenn mir auch mancherlei gesagt wird, so will ich nicht ärgerlich werden, nicht in Zorn und Wut geraten, nicht eigensinnig sein und nicht Verstimmung, Groll und Misstrauen an den Tag legen. Den Asketen und Priestern will ich Speise und Trank spenden, Kleidung, Wagen, Blumen, Wohlgerüche. Und ich will nicht neidisch gesinnt sein, nicht will ich eifersüchtig sein und missgünstig. Also, wenn wir mal unterstellen, dass der Buddha etwas Richtiges gesagt hat bezüglich dieser karmischen Zusammenhänge, dann hat sie jetzt auch die richtigen praktischen Konsequenzen gezogen. Sie sagt, wenn meine äußere Missgestalt, das muss ja nicht ganz schlimm gewesen sein, ne? Wenn ich nicht so aussehe wie ein Model, dann will ich künftig auf diese negativen Eigenschaften verzichten. Die will ich sozusagen aus meinem Charakter entfernen, um damit auch das innerlich vorzubereiten, was sich später mal äußerlich manifestiert. Und zugleich sagt sie aber auch, die guten Eigenschaften, die ich habe, nämlich diese Großzügigkeit und keine Missgunst, die will ich aufrechterhalten. Ja, ich will das nicht vergessen. Es ist ja oft so, dass man gute Eigenschaften hat und irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, man sie vergisst und wieder in den alten Schluder reinkommt. Man musste sich natürlich klar machen, dass für Mallika das eine ganz andere Herausforderung ist als für den Otto-Normalverbraucher. Wenn du in einer solchen Position bist, wo du jedem alles sagen kannst, ja, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen, also außer den karmischen, nicht? Die konnte als Königin ja praktisch machen, was sie wollte, konnte mit ihren Angestellten so umgehen, wie sie wollte, hatte nichts zu befürchten. Da ist es eine ganz große Sache. Aus dieser Einsicht heraus will ich künftig anders handeln als bisher. Und das Ergebnis davon, deshalb ist diese erste zentrale Lehrrede so wichtig, dass ein Ergebnis davon ist, dass dieses Gespräch sie überzeugt hat, mehr von der Lehre hören zu wollen. Sie nimmt da Zuflucht zu Buddha Dhamma und Sangha. Und das ist der Start sozusagen einer langjährigen Schüler-Lehrer-Beziehung und Auseinandersetzung mit dem Dhamma. Jetzt mache ich hier einen Punkt und mache einen kleinen Sprung zu einer anderen Lehrrede, wo man noch mal ein anderer Aspekt angesprochen wird. So habe ich es vernommen. Einstmals weilte der Erhabene in Savatthi. Zu der Zeit war König Pasenadi von Kosalo mit Königin Mallika hinaufgestiegen auf die Terrasse des königlichen Palastes. Dort sprach König Pasenadi zur Königin Mallika: Gibt es eigentlich etwas für dich, das dir lieber wäre als das eigene Selbst, Mallika? Sie antwortet: Für mich gibt es nichts, was mir lieber wäre als das eigene Selbst, großer König. Gibt es denn für dich etwas, was dir lieber wäre als dein eigenes Selbst, fragt sie zurück. Auch für mich gibt es nichts, das mir lieber wäre als das eigene Selbst. Ihr merkt, da geht es schon ein bisschen um tiefere Dinge noch. Da erhob sich König Pasenadi und begab sich zum Erhabenen, begrüßte ihn, setzte sich seitwärts und berichtete das ganze Gespräch. Und aus diesem Anlass tat der Erhabene aus seiner Schau folgenden Ausspruch: Wer im Gemüt die ganze Welt durchwandert, erfindet nichts, was er mehr als sein Selbst liebt. Genauso lieben alle auch ihr Selbst. Verletzt drum keinen, du liebst ja auch dein Selbst. Also zunächst mal ist das ein Beispiel für eine gute Kommunikation zwischen Ehepartnern. Und sich nicht nur über die Alltagsdinge unterhalten und sagen wir hier Regierungsgeschäfte, sondern die sich auch um spirituelle Themen. Ja. Fällt mir kein Wort dazu ein. Die sich mit spirituellen Themen beschäftigen oder sich darüber unterhalten und es zeigt auch einen gewissen ehrlichen Umgang. Und sie fragt, wie ist denn das? Nee, er fragt, wie ist es? Weiß gar nicht. Er fragt, du Malika, wie ist denn das? Was liebst du denn am meisten? Im Hinterkopf denkt er wahrscheinlich, die sagt jetzt, oh großer König, dich natürlich, du mein Augapfel, ich würde mein Leben für dich hingeben, du bist doch ein und alles für mich, ja? Aber sie sagt ehrlicherweise, du, wenn ich so richtig in mich reingucke und ehrlich bin, bin ich mir doch noch irgendwo selbst am nächsten, ja? Tut mir leid, aber ist so. Und wie ist es bei dir? Oh ja, genauso. Da gehört schon was dazu, ja? Aber doch war sie jetzt nicht ganz sicher, ob sie jetzt vielleicht ein bisschen auf dem Abweg sind mit dieser Haltung. Und dachten sich, oder zumindest er dachte sich, da gehen wir doch mal zu dem Erwachten hin und fragen mal, was er von der Sache hält. Und er sagt im Grunde nichts anderes. Er sagt, wenn der normale Mensch sich anschaut und mit sich ehrlich ist, dann ist seine Identifikation mit dem, was wir ich nennen, so groß wie nichts anderes in der Welt. Aber der Buddha wäre nicht der Buddha, wenn er nicht gleich so eine Kehrtwende hineinbringen würde, denn er zieht einen Schluss daraus. Er sagt nicht nur, so ist es, sondern er gibt daraus auch eine sehr einleuchtende Handlungsanweisung. Er sagt nämlich, wenn du so denkst, alle anderen so denken, dann hat es doch was mit unserem Verhalten zu tun oder hat doch Konsequenzen für unser Verhalten. Wenn jeder sein Ich liebt, dann müssen wir uns doch so verhalten, dass wir dem anderen, der sein Ich auch liebt, nicht wehtun, ihn verletzen. Also das mit der Ursprung sozusagen der ethischen Argumentation im buddhistischen Zusammenhang. Jeder möchte, dass es ihm gut geht, das ist legitim. Und weil das jeder möchte, kann ich doch nichts tun, was dem anderen schadet, ihm wehtut, ihn sozusagen verletzt. Klammeranmerkung, hier ist das Thema Atta selbst nicht in einem letzten philosophischen Sinn gemeint, sondern in dem Sinn, wie wir alle unser Ich empfinden. Ja, und jeder hat ja von uns ein Ich, ein ganz normales Ich-Empfinden. Und das wird hier richtig eingeordnet. Die nächste Episode, da heißt es, da ist in Savatthi einem Mann sein einziger Sohn gestorben. Und der Mann ist voller Verzweiflung, isst nicht mehr, arbeitet nicht mehr und geht immer wieder zur Leichenstätte und sagt, wo bist du, mein lieber Sohn, wo bist du? Und irgendwann kommt er auf die Idee, ja, vielleicht kann mir der Buddha einen Tipp geben, einen Rat geben. Und er geht dahin, befragt ihn, so und so ist das. Und der Buddha antwortet, wie er immer antwortet, er legt Realitäten dar. Er zeigt, wie Wirklichkeit funktioniert und sagt in dem Fall, wenn immer wir etwas lieb haben, vorhin war es das eigene Ich, ja, jetzt ist es eine andere Person, wenn immer wir etwas lieb haben, ist dieses Objekt unseres Liebhabens zugleich die Ursache für Schmerz. Nämlich dann, wenn dieses, ich nenne es Objekt, wenn dieser Mensch sozusagen nicht mehr da ist, wenn wir einen Verlust erleiden. Also von dem, was uns lieb ist, kommt auch eine Leidenssituation. Da ist er erstmal aufgebracht und sagt, so ein Blödsinn, ja, ist doch genau umgekehrt. Es kommt doch Freude von dem, was wir lieb haben. Da steht er auf und rennt los. Dann heißt es noch, er sei dieser Mann, der Trauernde, zu den Würfelspielern gegangen und haben die gefragt, was haltet ihr denn davon? Der Buddha sagt so und ich sage so, was meint ihr? Und die Würfelspieler sagen, du hast recht, ja. Es kommt doch nur Freude vom Leben. Es kommt davon, wenn man die Ratgeber an der falschen Seite sozusagen hat. Ja? So, also das ist eine Situation gewesen, die sich in Savatthi zugetragen hat und irgendwann wurde das Tagesgespräch und es drang auch als Kunde an den Königshof. Schließlich gelangte diese Geschichte zum Palast des Königs. Da sagte König Parsenedi, Dies ist, was vom Gotamo gesagt worden ist, Malika. Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung sind von jenen geboren, die uns lieb sind, rühren von jenen her, die uns lieb sind. Und Malika antwortet, wenn dies vom Erhabenen gesagt worden ist, dann ist es auch so. So, wie reagiert er? Egal, was der Mönch Gotamo sagt, Malika zollt ihm Beifall mit den Worten, wenn dies vom Erhabenen so gesagt worden ist, Majestät, dann ist es auch so. So wie ein Schüler allem, was sein Lehrer zu ihm sagt, Beifall zollt, indem er sagt, so ist es, Herr Lehrer, so ist es, so zollst auch du, Malika, egal was der Mönch Gotama sagt, ihm Beifall mit den Worten, wenn dies vom Erhabenen so gesagt worden ist, Majestät, dann ist es auch so. Verschwinde, Malika, fort mit dir. Ja. Da kann man auch ein bisschen die Ehe sich so vorstellen. Ja. Wenn er was sagt, es ist recht so ungefähr. Ja. Und wenn der Buddha was sagt, wenn der das sagt, dann ist das selbstverständlich so. Ja. Also in Pasenika rumorte das ein bisschen, weil offensichtlich Malika diese eine Grundeigenschaft hat, die ja viele Anhänger haben, dieses unverbrüchliche Vertrauen. Wenn der es sagt, dann gibt es für mich keinen Zweifel. Ja, Malika hätte wohl öfter auch mal ihrem eigenen Mann Recht geben müssen, dann wäre das vielleicht einfacher gewesen an der Stelle. So, also das hat ein bisschen gekrummelt da, hat sie weggeschickt. Aber Malika hat da nicht jetzt locker gelassen, sondern sie hat einen ihrer Hofbrahmanen zu dem Buddha geschickt. Erkundige dich doch mal, was hinter dem Satz genau steht. Bisher kannte man nur diesen Kernsatz. Und der Brahmane ging dann auch hin, hat sich das Wort für Wort bestätigen lassen und hat das an Hofe berichtet. So, was jetzt passiert, das macht ein Stück weit die Größe von Malika aus und die Größe einer Frau, ja, in einer Ehe, dass sie dem Mann dann Lektionen erteilt, wenn das notwendig ist und wenn es gut ist. Und das hat sie da auch wirklich gut hingekriegt, denn Malika ging zu König Pasenadi und fragte ihn, was meinst du, Majestät, ist dir Prinzessin Vachiri lieb, ist die Tochter? Ja, Malika, Prinzessin Vachiri ist mir lieb. Was meinst du, wenn Wandel und Veränderung in Prinzessin Vachiri stattfinden, würden Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung in dir erscheinen? Wandel? Veränderung? Wenn das erscheinen würde bei meiner Tochter, natürlich würde das Jammer, Kummer, Schmerz und Verzweiflung hervorrufen. Wenn es da heißt, Veränderung hervorrufen, heißt es Tod oder gefährliche Lebenssituation. Also er fragt, was empfindest du denn konkret bei deiner eigenen Tochter? Jetzt nicht abstrakt formuliert, diese Philosophie, wenn man etwas lieb hat, ist das Ursache für Schmerz, sondern konkret, du hast eine Tochter, wenn der was passiert. Ah ja, selbstverständlich gibt es dann emotionale Turbulenzen, selbstverständlich bin ich geschockt und durcheinander, das würde meine Lebenssituation drastisch verändern. Und da fragt sie nach, übrigens ohne Eigenschaft und ohne Eifersucht, wie sähe es dir denn aus in dir, wenn deine zweite Frau, deine zweite Hauptfrau, wenn der was passieren würde? Ah ja, genauso, wäre schlimm. Und was wäre, wenn dein Sohn, wenn dem was passieren würde? Brauche ich nicht weiter zu sagen, genauso. Das heißt, manchmal, nein, nicht manchmal, immer wieder muss man diese abstrakten Formulierungen, die der Buddha ja gelegentlich wählt, dann herabholen in die eigene Lebenszusammenhänge, um da zu sehen, wie sieht das konkret aus. Und da sieht man nochmal, über welche beiden Stränge man die Wahrheiten des Buddha anerkennen kann. Bei Malika ist es zunächst mal ein tiefes inneres Vertrauen. Wenn der Erwachte etwas sagt, der weiß Bescheid, dann kann ich mich verlassen. Während der Mann eher noch ein bisschen so der Skeptiker war, der musste erst noch mal das sehen, dass das wirklich so ist. Und diese Lektion hat ihm seine Frau, oder ja, hat ihm seine Malika erteilt. Und er kann seiner Frau dankbar sein, denn das hat ihn auch befestigt, mehr sich mit den buddhistischen Themen und Lehren auseinanderzusetzen. Aber für uns jetzt nochmal abstrahiert und rausgefiltert, ist das ja eine wichtige Botschaft, die dahinter steckt, die wir uns auch oft nicht klar genug machen. Welche Bedeutung haben weltliche Bezüge für uns? Wir nehmen weltliche Bezüge als Quelle unserer Freude. Klar, wir gucken daraus, was ist in dieser Welt, was gibt es da, was uns Spaß macht. Und wir suchen die Dinge, die uns Spaß machen, arbeiten dafür, dass wir sie bekommen und dass wir sie behalten. Aber es ist unvermeidbar, dass die Dinge, die uns eben Spaß machen, morgen keinen Spaß mehr machen, weil sie irgendwann mal kaputt sind. Das ist sozusagen der strukturelle Fehler in dem ganzen System, dass alle Quellen der Freude, alle Quellen der weltlichen Freuden irgendwann, früher oder später, die Quellen für unseren Kummer sein müssen. Spätestens dann, wenn die Dinge nicht mehr zur Verfügung stehen. Das ist, was hier der Buddha in diesem Gespräch deutlich macht. Und Parsenadi, der das jetzt nur von seiner Frau gehört hat und dann ja, ihr zustimmen musste, hat das in seinem späteren Leben noch selbst schmerzlich erfahren, dass das genauso ist. Nämlich sein Sohn hat ihn, als Parsenadi schon relativ alt war, mit 80 sozusagen vom Thron gestoßen und ihn in den Tod getrieben. Und seine eigene Frau Malika ist vor ihm gestorben und das war für ihn eine extrem negative Erfahrung. Also da hat er das unmittelbar erlebt, was er vorher nur sozusagen in der Theorie, im Verständnis aufgenommen hat. Und damit bin ich beim letzten Kapitel für jetzt, Malikas Tod. Und das ist auch nochmal interessant, weil das ein nochmal etwas anderen Blick auf die Person wirft. Und ich werde nachher noch ein bisschen was zur Person insgesamt sagen. Also Malikas Tod. Einst weilte der Erhabene im Chetahain bei Savatthi im Kloster des Anathapindika. Da begab sich König Parsenadi zum Erhabenen. Dort angelangt, begrüßte er den Erhabenen ehrerbietig und setzte sich zur Seite nieder. Gerade zu jener Zeit aber starb Malika, die Königin. Und ein Mann trat zum König und flüsterte ihm ins Ohr, Herr, die Königin Malika ist gestorben. Diese Worte aber erfüllten den König mit Schmerz und Gram, und mit gebeugtem Körper und gesenktem Haupt saß er da, vor sich hin brütend, ohne ein Wort zu sagen. Das habe ich nur vorgelesen, um in die Situation einzuführen. Denn es gibt im Zusammenhang mit diesem Tod eine wirklich beachtliche Merkwürdigkeit, die nicht in den Sutten überliefert ist, aber in der Kommentarliteratur. Und es heißt, dass Königin Malika nach ihrem Tod 7 Tage lang in der Hölle erschienen ist. Also musste noch in der Hölle eine sozusagen karmische Strafe abbüßen. Was ist der Hintergrund dafür? Wir haben ja Malika als eine menschliche Frau kennengelernt, mit ihren guten und weniger guten Eigenschaften, aber sie hat sich einmal echt einen Fehltritt erlaubt, sozusagen unterhalb der Gürtellinie. Folgendes wird berichtet. Sie war im Bad, hat sich gewaschen und trocknete sich gerade ab und da kommt ihr Hund und besprengt sie. Aber sie schickt den Hund nicht weg, sondern lässt den Hund gewähren. Und Parsenadi, irgendwo im Nachbarraum, sieht das. Und irgendwann spricht er sie an und sagt, du, was war denn das für ein Ding? Was war denn das für ein Ding? Was war da los? Und Malika, statt dass sie sagt, du, keine Ahnung, ich weiß nicht, sagt, gar nichts, du hast dich sicher getäuscht. Ja? Und die Story ist ganz abstrus, ich will die gar nicht im Einzelnen ausbreiten. Jedenfalls bindet sie ihm sowas an Dummheit aufs Ohr, dass er sich getäuscht haben muss, dass er am Ende selbst sagt, also jetzt tut's mir aber leid, wie bin ich auf die Idee gekommen, meine Königin Malika und sowas. Ja? Aber das ist sozusagen diese karmische Konstellation oder diese Kombination, dass er auf der einen Seite etwas gemacht hat, was nicht wirklich menschliches Niveau ist. Also das gehört nicht zum normalen sexuellen Verhalten von Menschen, dass sie sich mit ihrem Tier einlassen, auch wenn es der Lieblingshund ist. Und auf der anderen Seite, dass sie nicht in der Lage war, zu sagen, ja sowas. Sondern dass da, jetzt sehen wir diese Ich-Problematik von vorhin wieder, dass diese Ich-Problematik und das Ich-Bild so dominierend war, dass sie nicht in der Lage war zu sagen, ich war irgendwie von Sinnen, ich war verrückt, aber puh, es ist so, wie es ist. Ja. So. Und das heißt, jetzt nochmal zur Hölle, weil ja, das kommt hier immer so ein bisschen seltsam an. Was ist damit gemeint? Verstehen wir Hölle als Erleben, als inneres Erleben? Und warum kommt denn das zustande? Es heißt, dass sie bei ihrem Tode eben nicht daran gedacht hat, an all die Dinge, die sie in ihrem Leben positiv getan hat. Also an ihre guten Eigenschaften, an ihre Großzügigkeit, an ihre Fähigkeit auch als Mensch. Daran hat sie nicht gedacht, sondern in der Sterbenssituation ist ihr dieses Bild wieder als Erinnerung gekommen. Und da sie andererseits ja auch sich zu der Lehre des Buddha bekannt hat, das heißt, auch die ethischen Maßstäbe für sich als gültig anerkannt hat, war das in ihr natürlich eine Form von innerer Disharmonie. Weil da ist ja, wenn man nicht weiß, was gut und schlecht ist, ja, dann lebt man so vor sich hin. Aber wenn man weiß, was eigentlich nicht gut ist und macht es trotzdem, dadurch entsteht erst dieser große innere Konflikt und der war bei ihr entsprechend extrem. Aber da das dieser einmalige Ausrutscher war, es war ja nicht ein verfuschtes Leben in dem Sinn, ist diese Zeit der inneren Hölle, das ist eine Zeit der inneren Hölle dann, die sich auch in äußeren Bildern manifestieren kann, eben nur kurze Zeit gewesen. Und das Interessante, König Parsena, die nachdem seine Frau gestorben war, ist ein paar Mal auf die Idee gekommen, ach, lass mich doch den Buddha mal fragen, was aus ihr geworden ist. Nicht, und er geht hin und fragt ihn, du, lieber Buddha, du weißt ja, Malika und so, was ist denn mit ihr? Und der Buddha hätte ihr sagen müssen, so. Ja. Aber es ist Buddha 7-mal hintereinander gelungen, ja, immer wieder durch geschickte Gesprächsführung den König auf andere Ideen und andere Belehrungen zu bringen, dass der wieder nach Hause gegangen ist. Und erst zu Hause hat er gedacht, ach, eigentlich wollte ich ja wissen, was mit Malika geworden ist. Also das ging 7 Tage hintereinander, bis am 8. Tag, nicht, diese innere und äußere Hölle vorbei war und Malika entsprechend ihrer eigentlichen Qualitäten dann, wie es heißt, im Tusita-Deva-Bereich wieder erschienen ist. Und da konnte König Parsenadi von dem Buddha schon hören. Alles in Ordnung, Malika ist da, wo sie eigentlich hingehört. Jetzt fragt man, warum hat er nichts erzählt? Ja? Gibt eigentlich 2 Gründe. Er musste ja nicht unbedingt die Wahrheit aussprechen, muss man ja nicht. Und er hat gesagt, wenn ich jetzt die Wahrheit sagen würde, das würde dem nur zusätzlichen Schmerz bereiten. Ja, jetzt ist die Frau tot und auch noch in innerer Bedrängnis. Und zum anderen würde es ihn wahrscheinlich sehr verwirren, wenn sie schon nach ihrem Tod einen Abstieg erleben muss. Was wird denn da erst aus mir, ja, der ich als König schon manchmal Dinge tun muss, auch in der Verwaltung oder in kriegerischen Zusammenhängen, die nicht wirklich so doll sind. Das mögen die beiden Motive gewesen sein, warum der Buddha einfach mal eine Zeit lang schwieg und dann berichtet hat, was Faktenlage ist, als das für alle Seiten ja, passender war. So, zum Resümee vielleicht noch 3-4 Worte, um diese Person nochmal insgesamt einschätzen zu können. Also ich habe das mal deshalb auch ausgewählt, weil ich dachte, dass Malika so richtig die menschliche Dimension des Dharma verkörpert. Wir haben ja oft diese heiligen Geschichten, wo sie alle nur noch schweben und alle rein und unbescholten und alle perfekt sind. Und da fragt man sich immer, ja, wo bleib ich dann? Ja. Und hier ist meine Person gezeigt, die noch unterschiedliche Eigenschaften hat. Sie hat durchaus gute Eigenschaften, ich habe darüber gesprochen, das ist insbesondere ihre Offenheit, Freigebigkeit und Großzügigkeit gewesen. Eine weitere gute Eigenschaft war, dass sie an Dharma-Themen interessiert war. Sie hat, obwohl sie sich das erlauben oder hätte erlauben können, hat nicht jetzt nur ihren gesellschaftlichen materiellen Luxus gelebt und erlebt, sondern sie hat tief gefragt, sie hat nach den existenziellen Themen gefragt und hat sich lange auch mit spirituellen Dingen auseinandergesetzt. Und das ist auch der Grund dafür, dass sie in diesem Deva-Bereich wiedergeboren worden ist. Und andererseits war das durchaus Menschliche auch bei ihr vorhanden. Sie war eine gute, treue, liebe Ehefrau, aber da hat es oft, wie wir aus den Berichten auch hören, hat es oft auch gekracht. Die haben sich da auch schon mal miteinander gestritten und gefetzt. Menschlich eben. Und, ja, wollen wir auch nicht vergessen, dass es selbst bei so jemandem, von dem wir sagen würden, der oder die ist an der Lehre dran, an der inneren Entwicklung dran. Sie hat sich ein Ziel gesetzt, sie will etwas machen aus sich. Es trotzdem an der einen oder anderen Stelle nochmal passieren kann, dass ein richtiger Ausrutscher im Leben passiert. Selbst da noch. Also, alles in allem eine Person, die menschliche Eigenschaften in sich zusammenführt. Letzte Bemerkung. Für die, die immer mal nach dem Stromeintritt fragen. Stromeintritt heißt ja, in einer inneren Entwicklungssituation zu sein, wo der nachtodliche Abstieg in untermenschliche Daseinsbereiche ausgeschlossen ist. Da aber genau das Malika wenigstens für kurze Zeit passiert ist, muss man daraus schließen, dass Malika diesen inneren Zustand des Stromeintritts, das heißt der Gesichertheit, nicht hatte. Sie hatte sich, wie gesagt, sehr intensiv und lange mit Dharma-Themen beschäftigt, in ihrer Praxis auch aufrechterhalten, aber offensichtlich so wie ihr Mann es nicht geschafft, ja, diesen tieferen inneren Entwicklungsstand zu erreichen, der sie in die Lage versetzt, nie mehr diesen Abstieg zu machen. So, das vielleicht mal als ein Spiegel, der anhand einer Person, einer lebendigen Person mal zeigt, welche buddhistischen Lehren eine Rolle spielen können und wie man die in dem Zusammenhang auch mal darstellen kann. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Es gäbe noch das eine oder andere, wir haben noch sehr viel mehr Material über Malika, aber das sollte mal exemplarisch zeigen, um wen es sich dabei handelt. So, Dankeschön erstmal.